Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Gestern, fast um diese Zeit, ein bisschen später, so gegen 16 Uhr, saß ich für diesen Podcast mit Stefan Lambi, dem geschätzten Kollegen, Dokumentarfilmer, Bestsellerautor, zusammen. Und wir scherzten noch darüber, was denn eigentlich sein würde, wenn 3-4 Stunden später tatsächlich die Ampelkoalition auseinanderbrechen würde. Aber ehrlich gesagt, habe ich mir das nicht vorstellen können. Ich hatte es für ausgeschlossen gehalten, an dem Tag, an dem bekannt wird, dass Donald Trump wieder Präsident der Vereinigten Staaten wird, dass irgendjemand in Deutschland, schon gar jemand aus der Regierung, auf die Idee kommen könnte, diese platzen zu lassen. Es ist passiert. Und ich habe gedacht, dann können wir diesen Podcast in dieser Woche, das Scholz-Update in dieser Woche, so nicht stehen lassen und müssen eins hinterher schieben. Und wie es der Zufall will, kann ich das heute machen mit jemandem, einem nicht nur einem lieben Kollegen, sondern auch, wie ich finde, einem der meinungsstärksten Politikjournalisten in Deutschland und jemanden, der Olaf Scholz, sag mal, fast so kennt wie zum Beispiel ich, aber der Christian Lindner sehr gut kennt, der Friedrich Merz kennt und der viel darüber sagen kann. Ich freue mich sehr, dass mein lieber Kollege, stellvertretender Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, Matthias Icken, heute da ist. Und Matthias, du hast gesagt, du hast dir eigentlich eine Frage für mich überlegt. Und da bin ich jetzt ganz gespannt.
Ich wollte dich eigentlich fragen, was aus deinem Buch wird. Ob das jetzt ein quasi Ramsch-Artikel wird, weil man muss ja damit rechnen, dass der Bundeskanzler nicht mehr lange Bundeskanzler ist. Treibt dich das um?
Das treibt mich nicht um, weil das Buch ja auch schon in der Vergangenheit sich nicht mehr so toll verkauft hat. Mich treibt dann eher um. Es sind ja insgesamt 3 Bücher über Olaf Scholz erschienen. Und man kann sagen, also meins war nun das erste in der Reihe und es hat sich aber auch am Ende jetzt nicht so toll verkauft, so um die 20.
Naja, es war Bestseller, was für ein Understatement hier.
Nee, aber ja, aber da muss man auch mal aufräumen, Bestseller heißt dann manchmal nicht so, also davon haben sie ungefähr 20.000 Stück verkauft. So, und das ist aber auch schon, das sind jetzt noch Einzelverkäufe, aber vielleicht müsste man jetzt sozusagen für 10 Cent anbieten oder so.
Wäre vielleicht die Chance für deinen Verlag, das Buch nochmal richtig zu promoten. Lesen Sie, solange er noch Kanzler
ist. Der Weg zur Macht.
Ich habe es ja auch gelesen. Ich fand es ja auch gut. Also wir sind ja heute so nett zueinander. Das werden unsere Newsletter-Leser ja gar nicht verstehen, weil das ist ja, können wir ja zugeben, auch ein bisschen gespielt, ne? Diese Gehässigkeit.
Das ist natürlich für die jetzt interessant, die unseren gemeinsamen Newsletter abonnieren. Das werden viele aus dem Scholz-Update wahrscheinlich gar nicht machen. Vielleicht tun sie es heute. Mich würde interessieren, die Frage, gestern, wie hast du es erfahren? Wo warst du, die Frage, die man vielleicht 2 Jahre noch stellt, wo warst du, als die Ampel auseinanderbrach?
Also als die Ampel auseinanderbrach, war ich auf der Autobahn. Vorher war ich in Hennstedt-Ulzburg, im schönen Hennstedt-Ulzburg, im Bürgerhaus, um Kuvades Deutschland einen Vortrag zu halten.
Ist nicht wahr.
Von Leserinnen und Lesern des Abendblatts. Und ich hatte mein Handy sogar wirklich angelassen und gesagt, ich möchte quasi up to date sein, falls die Regierung auseinanderfliegt, erfahren Sie es von mir als Erste. Aber als ich dann ging, so um 9:15, war noch alles gut. Und im Auto kam dann die Einmeldung. Und da habe ich gedacht, Donnerwetter. Ich habe damit zwar eine Wette gewonnen, weil ich am Sonntag mit dem Nachbarn gewettet hat, am Mittwoch ist Schluss. Aber das hatte ich nur aus einem Grund getan, weil er schon 2-mal in Folge gegen mich die Wette verloren hat. Da habe ich gedacht, jetzt muss er eine Quote kriegen. Mhm. Und da habe ich diese etwas absurde Wette eingegangen. Naja, und habe jetzt die 3. Wette mit ihm in Folge gewonnen. Ich glaube, der wettet nicht mehr mit.
Das heißt, du hast auch nicht daran gedacht, dass es tatsächlich passiert diese Woche?
Nein, ich habe eigentlich genau wie du es eben in der Anmoderation gesagt hast, vor dem Hintergrund dieser weltpolitischen Verwerfung es eigentlich für unmöglich gehalten, dass man sich in diesem Bündnis, wo man ja eh seit vielen, vielen Wochen nur noch streitet, nicht einfach weiter streitet, warum man in diesem Moment dann sagt, jetzt werfe ich Bundeskanzler Olaf Scholz Christian Lindner raus. Das hat mich wirklich überrascht und ja, ich stehe immer noch so ein bisschen da auch wie Ochs vom Berg.
Und jetzt sieht man, wie die beiden aufeinander losgehen, Christian Lindner und Olaf Scholz. Ich habe es gesagt, du kennst Christian Lindner gut, wir kennen beide Olaf Scholz gut. Ich kenne Christian Lindner auch ein bisschen, er war ja glaube ich 2 oder 3 Mal in diesem Podcast. Und wir wissen auch, die haben immer so getan, als ob sie sich nicht besonders gut verstehen würden. Die sind persönlich sozusagen privat ganz gut miteinander klargekommen. Es gibt die schöne Geschichte, dass lange vor der Wahl 2021, das heißt lange, ein paar Monate vor der Wahl 2021, Olaf Scholz bei Christian Lindner privat eingeladen war, mit Frauen und mit ein paar anderen noch und so. Und zwischendurch war es doch so, verbessere mich da, dass der Eindruck entstand, dass eigentlich Olaf Scholz sich mit seinem Finanzminister besser versteht als mit dem Vizekanzler.
Ja, ich glaube, er war auch Teil seines quasi Versuchsaufbaus, weil er natürlich ein Sozialdemokrat ist, der immer sehr realpolitisch gehandelt hat. Seine Partei, die SPD, ist ja inzwischen doch in den letzten Jahren deutlich nach links verschoben worden. Und um in diesem ja grün-links-roten Konstrukt ein Korrektiv zu haben, war ihm Christian Lindner, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und er hat gedacht, das stärkt ihn mit seiner Rolle auch als Mediator, als Mittler, dass sich Grüne und Gelbe so schnell überwerfen und in die Haare kriegen, hatte er, glaube ich, auch nicht für möglich gehalten. Und zuletzt muss man doch schon sagen, und ich finde, das sieht man auch dieser Erklärung an, hat ja eigentlich eine totale Entfremdung zwischen den beiden eingesetzt und das Verhältnis ist relativ zerrüttet.
Christian Lindner war zuletzt vor, boah, lass mich nicht lügen, 4, 5, 6 Wochen da und hat dann gesagt, das wird der Herbst der Entscheidung und wenn die Entscheidungen gut ausfallen, dann bleibt die Ampel. Das ist aber so etwas, was er immer wiederholt hat. Ich hatte jetzt den Eindruck, er hat es drauf angelegt, rausgeschmissen zu werden. Dafür spricht auch, dass es offensichtlich Vorbereitungen der FDP gab, am 7. November am Morgen bekannt zu geben, dass sie aus der Ampel selber rausgehen, so nach dem Motto, lieber nicht regieren als falsch regieren. Und dass es angeblich schon Vorreservierung für einen Blitzparteitag der FDP gibt, weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber hattest du auch den Eindruck, dass er es darauf angelegt hat, rausgeschmissen zu werden, um sich dann, wie er es jetzt tut, als derjenige zu gerieren, der sagt, also ich habe hier für die Wirtschaft gekämpft, ich habe dafür gekämpft, dass es mit Deutschland vorangeht und dafür bin ich abgestraft worden.
Das war natürlich Fenstertheater. Also ich glaube, in den letzten Wochen, als eigentlich die FDP sich immer weiter von der 5%-Hürde entfernt hat, das heißt von unten drauf geguckt hat, ist natürlich die Nervosität mit Händen zu greifen und immer mehr Leuten ist klar geworden, in dieser Koalition ohne quasi Ausstiegsmodus gehen wir unter und zwar als Partei unter im kommenden Wahlkampf. Es musste also eine Art ja Geschichte her, wie man aus dieser ungeliebten Koalition raus kann und wenn man selber rausgeht, wird man dafür vom Wähler natürlich nicht beklatscht. Und deshalb hat er natürlich sehr, sehr laut auch dieses Wirtschaftswendeprogramm gespielt. Man muss fairerweise sagen, er war nicht der Einzige, der dann ein eigenes Programm vorgestellt hat. Aber er hat es natürlich schon in einer Tonalität vorgeschlagen, dass er nicht im Entferntesten damit rechnen konnte, dass die Grünen und diese SPD das irgendwie akzeptiert. Gerhard Schröder hätte mit diesem Programm, glaube ich, diskutieren können oder hätte mit Lindner damals diskutiert, auch ein Sigmar Gabriel hätte diskutiert, aber die SPD, so wie sie derzeit aufgestellt ist, ist da einfach zu weit weg und von daher war das ja eine Art Rettungsring und ja, Scholz hat ihm den Gefallen getan, ihn rauszuwerfen, aber Scholz war natürlich auch noch ein bisschen Machiavelli.
Heißt was?
Machiavelli, indem er wissend, dass Wissing diesen Schritt nicht mitgeht, natürlich einen totalen Trumpf im Ärmel hat.
Das meinst du, Scholz wusste das vorher?
Ja, davon gehe ich fest aus. Immerhin musst du ja sehen, es gab diesen wirklich interessanten und mich auch damals wirklich schon fast überraschend stimmenden Artikel in der FAZ, wo er ja im letzten Freitag nochmal deutlich machte, wie wichtig es ist, in der Ampel zu bleiben. Und dieser Text wurde dann ja auch von Wolfgang Schmidt, dem Kanzleramtsminister, dann ganz eifrig geteilt und gelobt. Da war schon klar, da ist jemand auf einer anderen Mission unterwegs. Und also wir beiden werden es wahrscheinlich nicht erfahren, aber natürlich wird er gewusst haben, dass Volker Wissing zumindest ein Kandidat ist, der ein unsicherer Kantonist ist. Und in einer Frage, am Ende ist es ja so, keiner war bei diesem Koalitionsausschuss dabei. Mhm. Wir haben als erstes die wirklich sehr, sehr gut vorgetragene Version von Olaf Scholz gehört. Wir haben heute auch nochmal wieder Christian Lindner gehört. Aber am Ende weiß keiner, wer recht hat. Und jetzt hat halt Scholz diesen Trumpf zu sagen, aber Wissing ist ja der, der bei mir geblieben ist. Und damit ist beim Beobachter so ein bisschen der Eindruck entstanden, ach, dann war es ja wohl doch der Lindner, wenn selbst seine eigenen Leute ihm von der Fahne gehen.
Aber jetzt die Frage Quo Vadis, ne? Heißt ja auch cui bono. Wäre die nächste Frage, unter der man einen Vortrag halten könnte, wem nutzt das Ganze jetzt? Und gefühlt nutzt es jetzt Christian Lindner? Nutzt es jetzt Olaf Scholz und der SPD? Erleben wir jetzt, wenn die Umfragen morgen kommen, plus, wahrscheinlich ist es zu kurzfristig, plus 2-3% für die SPD, plus 1% für die FDP? Ich als jemand, der sich vorstellen könnte, ein potenzieller FDP-Wähler sein könnte, sage, nee Leute, mit euch bin ich jetzt durch. weil ihr habt ja Maika platzen lassen, also die Zusammenarbeit mit der CDU, ihr habt die Zusammenarbeit mit der SPD platzen lassen.
Naja, das ist jetzt die Frage, wer ist schuld? Du sagst, die FDP ist schuld. Man kann auf der anderen Seite auch sagen, Rot-Grün sind schuld, weil sie letztlich ihre linke Minderheit versucht haben, in eine Mehrheit umzudeuten und versucht haben, die FDP quasi zu ignorieren. Das ist halt die andere Lesart. Ob man das so teilen muss, ist die andere Frage. Aber ich finde, dass die FDP, abgesehen davon, dass sie an der Schuldenbremse festgehalten haben, daran, dass es keine Steuererhöhung gibt, was ich übrigens beides für falsch halte, und an diesem völlig irren Tempolimit, das ist ja der Treppenwitz der Geschichte, dass Herr Wissing ja dafür stand, dass es kein Tempolimit gibt. Mit der glorreichen Erklärung, selbst als Putin die Ukraine überfallen hatte, wir haben nicht genug Schilder. Dass dieser Mann jetzt irgendwie quasi rot-grün stabilisiert, das hat für mich eine bizarre Note.
Aber nochmal, wenn ich mir auch angucke, was die Vorschläge für die Wirtschaft sind, da sind einige dabei, wo ich sagen würde, ja, da gehe ich mit, aber die FDP hat doch jetzt bewiesen, egal in welcher Konstellation es mit den Grünen ist, ob es mit der CDU ist oder mit der SPD, beides geht nicht und beides geht offensichtlich mit der FDP nicht. Also bei der CDU, bei Jamaika, war es de facto die FDP, die gesagt hat, wir machen das nicht, lieber nicht regieren als falsch regieren. Und am Ende ist es mit der SPD genauso. Deshalb frage ich mich jetzt, warum soll ich eine Partei wählen, von der ich weiß, es gibt offensichtlich keine Konstellation, in der die irgendwie etwas dazu beitragen könnten, dieses Land zu gestalten in der Regierung. Und ich will ja niemanden, damit er nicht regiert. Das wäre ja Quatsch.
Gut, aber die AfD kriegt ja auch irgendwie fast 20%, obwohl jeder weiß, dass sie nicht regieren wird. Die Linkspartei ist ähnlich. Also ich glaube, die FDP ist in der Situation, das Schiff, auf dem sie steht, sinkt. Und sie weiß genau, wenn sie jetzt auf diesem Schiff bleibt, geht sie unter. Die einzige Chance ist ins Wasser zu springen. Da kann man ertrinken. Aber es ist zumindest noch eine Lösung. Und das ist genau, glaube ich, die Hoffnung der FDP. Dadurch, dass sie aus diesem bei ihrer Wählerschaft verhassten Bündnis raus sind, haben sie noch eine Chance bei den kommenden Wahlen. Und hier in Hamburg wird es sich möglicherweise, wobei ich glaube, dass wir vorher die Bundestagswahl haben, dann auch erweisen.
Aber das ist interessant auch, dass offensichtlich ja Christian Lindner nicht fürchten muss, dass es so eine Art Aufstand in der Partei mal gegen ihn gibt. Dass man sagt so, wo wir folgen dem, egal was der macht. Das ist ja, die eine Regierung geht er nicht rein, in die andere geht er rein, dann ist er die ganze Zeit, erzählt er, ja auch in diesem Podcast hier, wir passen nicht zusammen, es ist ein Zweckbündnis. Ich habe nochmal nachgehört heute, ich wollte nie mit Olaf Scholz regieren. Wir sind auf anderen, völlig anderen Planeten unterwegs. Also erzählt das die ganze Zeit, sprengt dann die Koalition, stellt sich jetzt heute hin und sagt, ich habe gelitten, es war so furchtbar, ihr könnt euch nicht vorstellen, sieht auch so ein bisschen kaputt aus. Und da geht die FDP, egal was dieser Mann macht, alles mit.
Ja, aber nochmal, sprengt diese Koalition, das ist, finde ich, eine Lesart, das ist ein Narrativ von Scholz. Ich bin immer der Meinung, das mache ich zumindest auch bei meinen Kindern, wenn sich zwei streiten, haben auch beide Schuld. Und ich glaube,
absolut.
Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ich fand zum Beispiel den Auftritt des Kanzlers grenzwertig. Ich fand ihn einerseits taktisch geschickt, ich fand ihn aber in der Massivität seiner Vorwürfe und Vorhaltung eins drüber. Wie hast du das wahrgenommen? Wir kennen ja als Scholz und Martin eher irgendwie umgänglich, mitunter auch etwas weniger rhetorisch stark, und da hat er aber einen rausgehauen, eins nach dem anderen. Ich war überrascht.
Mir geht es auch so, weil man kennt es ja von ihm, dass er sich eigentlich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lässt. Der schöne Satz, ich brauche keine Hobbys, um runterzukommen, weil ich gar nicht hochkomme. Und dass er sich eigentlich nie aufregt. Ich habe ihn ein einziges Mal einen Pressesprecher ganz kurz anschreien sehen. Hören. Sehen auch, aber ne, beides. Aber das war das einzige Mal. Ansonsten ist der Mensch ja, egal was war, die Ruhe selbst. Wir erinnern uns an Dinge, also auch jetzt die schlechten Umfragewerte. Und wir haben ihn ja zuletzt im September in Berlin getroffen. Da hatte man gedacht, der geht mit 40%. Der geht mit 40% plus durch. Insofern bin ich auch, war ich auch überrascht über die Klarheit der Rede. Andererseits rufen mich dann einige oder schreiben mich dann einige Hörer dieses Podcasts an und sagen, zum ersten Mal konnte ich Olaf Scholz zuhören. Ich war begeistert von Olaf Scholz. Ich glaube, dass sozusagen diese Rede, die ja vorbereitet sein muss, weil
die war vorbereitet,
so, dass die so gemacht wurde.
Was auch ein Zeichen dafür ist, dass das jetzt keine Entscheidung von jetzt auf gleich war, Lindner rauszuschmeißen, sondern mit einer Vorbereitungszeit.
Na, weil er seit Sonntag wusste, dass Lindner gesagt hat, ich will Neuwahlen. So, also insofern, glaube ich, war die Rede jetzt zu sagen, hier bin ich, ich habe Führung übernommen, hat mich so ein bisschen erinnert, wobei der Vergleich wirklich falsch ist, Entschuldigung, geht's an Christian Lindner, Damals, als in Hamburg Ole von Beust Ronald Schill rausgeschmissen hat. Was dazu führte, dass er bei der nächsten Wahl, das wird bei Olaf Scholz nicht passieren, die absolute Mehrheit bekam, weil man das Gefühl hatte, wow, der hat diesen bösen Menschen rausgeschmissen, hatte aber vergessen, dass er diesen bösen Menschen zunächst in die Koalition geholt hatte, also mit dem koaliert hatte.
Also ich würde jetzt auch Christian Lindner nicht mit Ronald Schill vergleichen wollen. Aber es stimmt schon, also der Haltung und Führung vor allen Dingen zeigt, wird erstmal, glaube ich, beklatscht. Aber ich fand es einfach ein bisschen drüber. Ich habe vorhin mit einem, einer interessanten Gestalt gesprochen und die sagte, das war unanständig, einen ehemaligen Mitarbeiter vor versammelter Mannschaft, ein Unternehmer, so ins Auszustellen. Das macht man nicht. Mhm. Fand ich nochmal als Gedanken ganz interessant, weil das ist natürlich auch ein Punkt. Du bist Chef eines Kabinetts, stell dir mal vor, ich mach richtig Mist und du stellst dich hin, das ist unseriös. Das ist ein Vertrauensbruch. Da hätte ich auch gedacht, Freunde der Nacht, das ist aber komisch, dass Lars so reagiert. Das würdest du auch nicht tun.
Und es stimmt natürlich, dass man gerade bei Scholz denkt, warum? Weil der normalerweise ja gar nicht dazu neigt. Also in all den Konstellationen hat er ja nie einen Minister, eine Ministerin, einen Senator, eine Senatorin bloßgestellt, sondern die konnten ja teilweise bis an die Schmerzgrenze Dinge machen und er hat es nicht getan.
Das ist auch nur Silvesterfeuerwerk mit Frau
Lambrecht. Da hat er das nicht gesagt. Und trotzdem muss man natürlich, finde ich, um zu sagen, du hast vorhin gesagt, Schuld, ich glaube, Schuld an dieser Entwicklung haben am Ende alle drei Beteiligten. Was ich aber natürlich ihn jetzt insbesondere vorwerfe, ist erstens der Zeitpunkt, weil man hätte es viel früher machen können. Wahrscheinlich hätte man es nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil machen müssen.
Das hast du ja damals gesagt. Das muss ich nochmal sagen. Das hatte ich gar nicht in der Wirkung sofort so durchschaut. Du hast gesagt, das ist der Tag, an dem irgendwie
das ist die Wende gescheitert
ist. Oder also irgendwie in die Richtung. Da habe ich gesagt, boah, das ist eine steile These. Heute muss man sagen, sie war richtig.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich auch Olaf, also aus zwei Gründen habe ich das damals gesagt. Einerseits hat Olaf Scholz sich nicht erholt davon, dass an seinem Image, er ist der große politische Macher. Also er ist langweilig, er ist nicht besonders charismatisch, kennt man alles. Aber er weiß, was er tut. Dieses Image hat stark gelitten, als das Verfassungsgerichtsurteil gesagt hat, das, was du dir da überlegt hast, dass Mittel, Gelder, die für Corona ausgegeben werden sollen, jetzt für Klimapolitik ausgegeben werden, das geht nicht. Erster Punkt. Zweiter Punkt, das waren diese ganzen Gelder, mit denen man die sozusagen die fehlenden Gemeinsamkeiten überdeckt hat. Und eigentlich war klar, von dem Moment an kann diese Ampel nicht mehr funktionieren. Aber was ich jetzt, der Vorwurf ist doch jetzt zu sagen, und da ist Scholz dann auch im Zweifel unehrlich, man sagt, ja, der denkt nur an die Partei, der Lindner. Scholz ja auch.
Natürlich.
Mit dem, was er jetzt macht.
Auch an seiner Rolle in der Partei, weil jetzt ist natürlich klar, nach dem Auftritt, Kanzlerkandidat wird nur Olaf Scholz. Da hat kein anderer eine Chance.
Obwohl das natürlich theoretisch, finde ich jetzt, wenn die Ampel auseinanderbricht, hätte man als SPD kurz nachdenken und sagen, Moment, jetzt tritt er ja nicht aus einer vollendeten Legislaturperiode an. Jetzt kann man doch überlegen, es ist irgendwie sowieso ein Neustart. Man könnte jemand Neues nehmen, dann würde man auf Boris Pistorius treffen. Aber auch da muss man sagen, ne, wo alle gesagt haben, die SPD, gab es doch in den letzten Monaten, die SPD braucht auch einen Kamala Harris-Effekt. Da kann ich nur sagen, Achtung, kann sein, dass so ein Effekt sich gar nicht einstellt und irgendwie schwierig wird. Also nochmal, aber Christian Lindner irgendwie schon gesegnet mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein und einem unglaublichen Geltungsdrang und einer starken Inszenierung, auch rhetorisch stark. Aber jetzt mal ehrlich, wie lange geht das gut? Meinst du, der trägt die FDP jetzt auch durch die nächsten 4 Jahre?
Also er ist ja die letzte Chance. Man muss es ja ganz, ganz klar so sagen. Er ist die letzte und auch die einzige Chance. Er hat zusammen vielleicht mit Wolfgang Kubicki die FDP, die ja eigentlich klinisch tot war, nachdem sie aus dem Bundestag rausgeflogen war im Jahr 2013, hat er sie durch diese Mühen der Ebene geführt, in einige erfolgreiche, am Anfang auch in einige desaströse Wahlkämpfe, hat nie aufgegeben und hat es geschafft, was niemand erwartete, dass er 2017 die FDP zurück in den Bundestag führt. Und das ist erstmal eine Leistung, das wird keiner, glaube ich, der in der FDP irgendwie seine Euro verdient, ihm vergessen. Und die Frage ist ja, also gut, Volker Wissing hat jetzt mit ihm gebrochen, das ist deutlich geworden. Muss man wirklich sagen, also auch, ich finde fast ein Verrat von hamletscher Größe. Also das muss ich echt sagen, holla die Waldfee, hätte ich nicht erwartet. Aber da es keinen anderen gibt, muss die FDP auf Christian Lindner setzen. Mhm. Ich sehe sonst keinen. Es gibt ein paar talentierte Politiker, aber die diese rhetorischen Fähigkeiten, wie du sagst, haben, die auch diesen diesen Einsatz haben und dieses Feuer haben, auch wenn er heute wirklich also so angeschlagen aussah, wie ich ihn selten erlebt habe. Er hat aber ein, wie ich finde, was hat mir zumindest gut gefallen, er hat einen Fehler nicht gemacht, er hat nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn gespielt. Er hat jetzt nicht den Kanzler irgendwie mit Unterstellungen und mit Beschimpfungen, sage ich jetzt mal zugespitzt, ins Feuer genommen, sondern hat sich sehr stark versucht, an die Fakten oder an seine Sichtweise der Fakten zu halten und war so, also durch diese ja Abwesenheit von persönlichen Verletzungen fand ich ihn ein bisschen souveräner, wenngleich er angeschlagen war.
Absolut. Und natürlich, das ist natürlich, deshalb hat das Scholz ja nie gemacht, weil er weiß, wenn du dich so benimmst wie gestern, wenn du anfängst, diese Gefühle, die du in dir hast, diese Wut auch nach außen zu tragen, dann bist du angreifbar und das hat, darauf hat Lindner gut reagiert. Machen wir mal einen Haken hinter Lindner, sprechen wir kurz über Scholz. Ich glaube, wir sind einer Meinung, das ist das Ende der Kanzlerschaft. Dieser Satz, den er gesagt hat, gegen den verliere ich nicht und dann auf Friedrich Merz zeigte, unter anderem bei einem anderen Treffen in Berlin. Ich glaube, diesen Satz kann man kassieren. Ich würde heute alles darauf wetten, dass Friedrich Merz der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland ist. Das kann ja auch relativ schnell passieren. Und die Frage ist aber doch, was ist denn in den vergangenen 3 Jahren passiert, dass aus Olaf Scholz, dem Bundeskanzler, der in Hamburg, ja, das muss man für die, die Hamburg nicht kennen, ein geachteter Bürgermeister war mit dem einen oder anderen Schwächen, aber es hat hier in Hamburg niemanden gewundert, dass der es dann zum Bundeskanzler geschafft hat.
Überhaupt nicht.
Weil man dachte, er ist ein guter Mann. Was
wir haben ihn ja eigentlich schon, also nicht wir beiden, aber wir Hamburger hätten ihn ja auch schon gerne 2017 statt Herrn Schulz als Spitzenkandidat der SPD gesehen, weil wir ihn für Kanzler Rabel hielten, weil er hier in Hamburg es geschafft hat, wirklich eine breite Mehrheit hinter sich zu bringen, auch ja diese alte Stärke der Hamburger Sozialdemokratie, Brücken zu schlagen, von der Elbchaussee, wo die Räder wohnen, in die Arbeiterviertel, vom Arbeitnehmer zum Reichen, dass er diesen Brückenschlag hinbekommen hat, war eine echt große Leistung in der besten Tradition der Hamburger Sozialdemokratie und von daher war er der Mann der Mitte, da wo man Wahlen gewinnt. Ja, warum er das jetzt verspielt hat?
Die Frage ist ja, was passiert ist, weil damals der Kollege Robin Alexander, der auch mal in diesem Podcast zu Gast war, hat es mal damals bei der Kanzlerkandidatur so schön gesagt, es sei nicht ehrenrührig, wenn man bei der Kanzlerkandidatur darauf verweise, dass man relativ kompetent ist. Das war ja auch so, ich fand, das war der entscheidende Unterschied zwischen Olaf Scholz und Armin Laschet und Annalena Baerbock, auch wenn immer alle auf diese Fehler und das Lächeln kommen. Der Unterschied war, dieser Mann war halt erstens eine Art männlicher Merkel, die man damals noch alle toll fanden. Und zweitens, das muss man ihm ja lassen, kennt sich immer noch in den Sachen extrem gut aus. Muss man Leuten, die nicht Journalisten sind, vielleicht erklären, wenn man sich normalerweise mit Politikern und Politikern trifft, dann zum Interview, zum Gespräch, dann wollen die vorher ganz genau wissen, worüber man sprechen will, oder möglichst eingrenzen. Olaf Scholz wollte nie irgendwas wissen, weil Olaf Scholz immer der Überzeugung war, dass er sowieso besser weiß und sich besser auskennt. Also, da ist also ein kompetenter Politiker, der so ähnlich ist wie Angela Merkel und der die Bundeskanzler wird, was ja schon mal ein Zeichen dafür ist, dass er jetzt irgendwie nicht so schlecht sein kann. Das ist 3 Jahre her. 3 Jahre später bricht diese Ampel auseinander. Es ist die Regierung, die in die Geschichte eingehen wird, als die unglücklichste, als die zerstrittenste. Was die Ergebnisse anbelangt, wird man erst in mehreren Jahren vielleicht sagen können. Aber was ist jetzt genau passiert? Ich will dir sagen, ich habe mehrere Thesen.
Ja, dann erzähl das.
Mal sehen, was du dazu sagst. Die eine These ist die, Scholz ist deshalb Kanzler geworden, nicht weil Armin Laschet gelacht hat, sondern er ist Kanzler geworden, weil es eine Zahl von Menschen gab, die gedacht haben, 21, es war mit der Merkel eigentlich ganz gut.
Die Merkel war. Ich würde sagen, beides. Scholz ist Kanzler geworden, weil Laschet gelacht hat, weil er zu luftikusartig wirkte und weil im Gegensatz Olaf Scholz als sehr kompetent und in den Sachen vertraut auftrat.
Also, jetzt komme ich meine erste These, weil damals noch man dachte, ach, eigentlich war das mit der Merkel ganz gut.
Ja.
3 Jahre später ist ja der Blick auf die Merkel-Jahre ein anderer geworden. Weil man gesehen hat, wie viel liegen geblieben ist.
Hätte man damals aber auch schon sehen
können. Hätte man sehen können. Du hast es ja manchmal schon geschrieben. Genau. Also ich erinnere an viele.
Ich erinnere mich an Leserbriefe, was ich eigentlich gegen Frau Merkel habe. Ständig würde ich ihre Politik schlecht reden.
Also will damit sagen, ein Problem von Olaf Scholz heute ist, dass eben, wenn man eine Kopie von Angela Merkel ist oder eine Verlängerung von Angela Merkel, dass das heute nicht mehr so honoriert wird wie 2021. These Nummer eins. These Nummer zwei ist, dass wir in einer Zeit leben, die so sehr davon geprägt ist, von Meinung geprägt ist, von irgendwie sich erklären, schnell reagieren, dass so ein stiller Typ wie Olaf Scholz ein bisschen fast wie aus der Zeit gefallen wirkt. Es geht ja gar nicht mehr da. Also man sieht das in den USA. Es geht ja leider, das kann man bedauern, aber es ist ja so, es ist doch relativ egal, was man macht und wie man regiert, sondern erstmal geht es darum, was man sagt. Donald Trump hat gesagt, ich kann lügen, ich erzähle Lügen. Ich muss sie einfach nur so oft wiederholen und irgendwann glauben sie Leute. Und deshalb ist so dieser Politiker-Typus Olaf Scholz, der ja so ähnlich ist auch wie Merkel, der auch so ein bisschen ähnlich ist wie Kohl, der funktioniert einfach im Jahr 2024 nicht mehr, ist die zweite These.
Ich finde beide Thesen klug. Ich habe noch eine dritte These. Na? Vielleicht lustiges Thesen sammeln und austauschen. Ich glaube, die Ampel ist auch daran gescheitert, dass diese SPD, für die ja letztlich Olaf Scholz noch am Rande was kann, weil wir erinnern uns, er war ja der Kandidat, den die Genossen nicht wollten.
Genau.
Sie wollten ja lieber Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans als Parteichefin haben. Da würde ich sagen, also eigentlich müsste man den Genossen auch irgendwie die Frage stellen, ob sie eine gewisse Todessehnsucht hatten. Aber das war ja der Ausgangspunkt. Und diese SPD, die wir erlebt haben, war halt nicht, wie das noch vor 10 Jahren der Fall gewesen wäre, zwischen FDP und Grünen, sondern eigentlich ganz eng angeschmiegt an die Grünen und ganz weit weg von der FDP. Wenn du solche Leute wie Peer Steinbrück, Franz Müntefering, Gerhard Schröder oder auch Sigmar Gabriel nimmst, das waren alles Leute, die einen wirtschaftspolitischen Sachverstand hatten, die das sehr, sehr deutlich im Blick hatten, die auch sehr stark überhaupt mit der Industrie im Kontakt standen und deshalb auch für so eine wirtschaftsnahe Partei wie die FDP Anknüpfungspunkt hatte. Clement ist noch so ein Beispiel, der ist übrigens ja bei der FDP gelandet ist. Das ist alles weg. Am Ende war diese SPD, die jetzt im Bundestag vertreten ist, und das ist ja auch, die Hälfte fühlt sich ja wirklich quasi als linker Flügel, die Partei gewesen, die nicht in der Lage war, zwischen Grünen und FDP ja auch zu vermitteln. Und deshalb ist auch Scholz gescheitert.
Das ist ein sehr interessanter Punkt. Und Stichwort vermitteln, muss man auch sagen, was war seine Strategie, hat er ja auch erzählt. Die Idee war, er macht es so ähnlich wie in Hamburg. In Hamburg hat er eine rot-grüne Koalition gemacht und da waren die Grünen ja ein Anhängsel, wie Scholz es auch nett geschrieben hat.
Anbau.
Und beschrieben hat. Und dann hat er gesagt, naja, aber die Strategie ist einfach, damit so eine Koalition funktioniert, muss auch der kleine Partner glänzen können. Und er hat ihnen dann einfach viel Raum gelassen. Und die durften sich äußern und die durften Politikerfolge für sich feiern. Und die sind im Scheinwerferlicht gewesen und so weiter. Und die Idee war auch zu sagen, ich gönne den anderen die politischen Erfolge. Ich gebe ihnen den Platz. Ich nehme ihnen den Raum im Scheinwerferlicht nicht weg. Das Problem war nur, dass je öfter sich Lindner, eine These Nummer 4 von mir, je öfter sich Lindner und Habeck geäußert haben und sich frei geäußert haben und so, als ob den Kanzler gar nicht gäbe, entstand der Eindruck, Moment mal, wer ist denn eigentlich der Chef? Das war einerseits von ihm beabsichtigt, damit die zufrieden sind. Andererseits führte es dazu, dass eben dann auch Berliner Politikjournalisten gesagt haben, Moment, wo ist denn jetzt hier die Führung, die man bei dir bestellt und die man bekommt? Oder auch das ist ihm am Ende, und dann ist ihm das am Ende da entglitten, weil man muss ja sagen, die beiden eigentlich gemacht haben, was sie wollten.
Öffentlich. Ich finde, es ist ihm eigentlich schon vorher entglitten. Er hat es gut hinbekommen, seine Zeitenwende-Rede ist immer noch eine der großen Reden dieses Jahrzehnts oder dieses Jahrhunderts vielleicht sogar, als politische Rede, muss man wirklich sagen, hätten wir ihm auch nicht zugetraut. Und da habe ich gesagt, wow, jetzt kriegt er die Kurve quasi in die Mitte, da wo in Deutschland die Wahlen gewonnen werden. Und diesen Glauben habe ich verloren, als er für mich bis heute völlig unverständlich gleich einen Doppelfehler gemacht hat. Also erstmal hat er die Atomkraft in Zeiten einer massiven Energiekrise nicht ausreichend verlängert. Also man hätte sagen können, es hätten selbst die Grünen, ich habe mit vielen Grünen gesprochen, die sagten, natürlich wird jeder verstehen, dass wir jetzt sagen, 2 Jahre machen wir noch. Das hat er nicht gesagt, sondern er hat gesagt, wir machen noch 3,5 Monate. Wenn man das irgendwie am Rande einer Kabinettssitzung so beschließt, kann man sagen, okay. Das aber mit dem schärfsten Schwert, das man hat, mit der Richtlinienkompetenz durchzusetzen, da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Du hast also irgendwie einen Streit und dann kommst du mit dem ganz großen Schwert und machst dann so eine Mini-Entscheidung. Das stand überhaupt nicht in einem Verhältnis. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, es könnte sein, dass diese Aufgabe vielleicht doch ein bisschen zu groß ist.
Den Eindruck, den er übrigens selber nicht hatte.
Nein.
Ne? Also ich erinnere mich da gerne noch an ein Gespräch mit einem engen Vertrauten von ihm, der sagte, auch als wir ihn in Berlin getroffen haben, oh, wir haben gerade noch gescherzt, so, jetzt geht nach September 25, dann geht der ganze Wahnsinn 4 Jahre weiter. Also die Überzeugung, dass die SPD an der Regierung bleibt, dass Scholz Kanzler bleibt, war übergroß. Auch interessanterweise deswegen, weil natürlich immer alle zu ihm gesagt haben, du schaffst es nicht nochmal. Und er sich an 2021 erinnert fühlte. These Nummer 5, was glaube ich gar keine These ist, die Wende, und das kann man glaube ich im Nachhinein sehen, hätte das Bundesverfassungsgericht den Urteil, das den Haushalt nicht kassiert, hätten wir die ganzen Diskussionen um den Haushalt nicht gehabt, hätten die fehlenden Gelder nicht gehabt, wahrscheinlich wäre die Ampel so durchgekommen. Das ist die Wende.
Ja.
Und da muss man sagen, ist dann auch ein Fehler, den er selbst mitgemacht hat. Und dann sind wir jetzt bei dem Mann, der davon profitieren kann. Von dem, du kann man das sagen, bist du ein Fan von Friedrich Merz?
Nein, ich bin überhaupt kein Fan von irgendjemandem. Ich bin vielleicht Fan vom FC St. Pauli.
Nein, also,
aber nicht von irgendeinem Politiker. Ich weiß, dass du das immer gerne sagst. Wahrscheinlich auch, um mich ein bisschen zu ärgern. Und du siehst, ich reagiere gleich wie der Scholz. Und
fängst an zu... Nee, aber Friedrich Merz jetzt... hat jetzt heute dann gesagt, ich möchte so schnell wie möglich Neuwahlen. Aus seiner Sicht auch verständlich?
Ja. Ja, sicher. Also jetzt bin ich vielleicht doch, also jetzt würde ich mal eine Lanze für ihn brechen. Also ich habe Respekt davor, dass jemand, der wirklich 12 Jahre weg war, sagt, ich will es nochmal wissen.
Mhm.
Eine krachende Niederlage erfährt. Nochmal wieder antritt und sagt, ich will es nochmal wissen. Wieder gegen das Establishment, diesmal schon knapper, verliert. Und beim dritten Mal sich dann durchsetzt. Und dann, was ja auch viele erwartet haben, dass er es halt nicht schafft. Die CDU ist ja, muss man sagen, durch Angela Merkel einmal komplett von links auf rechts gedreht worden, beziehungsweise eher von rechts
umgekehrt,
auf links.
Genau.
Das würde es besser treffen. Dass er es schafft, diese Partei wieder zu einer einigermaßen schlagkräftigen Truppe zu machen. Denn die Umfragewahlergebnisse von 30-32% sind angesichts des Ampeltheaters ja nicht dolle.
Nee.
Dass er das geschafft hat, finde ich erstmal, nötigt mir Respekt ab. Und er hat es eigentlich auch in den meisten Fällen ganz gut hingekriegt, ja, die Ampel vor sich herzutreiben. Manchmal habe ich mich da fast an Lafontaine erinnert gefühlt, in seiner auch mangelnden Bereitschaft, Kompromisse einzugehen. Weil ich finde, es gab Signale von Scholz, gerade die Migrationsfrage, unter Umständen halt auch mit der Frage der Schuldenbremse zu kombinieren, so eine Art große Koalition im Kleinen. Das hat er auch, denke ich, aus Machtkalkül relativ schnell verworfen. Dann gab es ja auch irgendwie unter Absingen schmutziger Lieder dieses Scheitern des Asylgipfels. Da habe ich schon gehört, da ist einer wirklich so ein bisschen auf Krawall gebürstet, was ich angesichts der Krisen, die wir gerade durchleben, wirklich schwierig finde. Nun, am Ende wird abgerechnet in Stimmen. Es könnte sogar sein, dass das aufgeht.
Die Frage ist nur, ob es jetzt nicht klüger wäre, für Friedrich Merz tatsächlich so den Staatsmann zu geben. Sagen, ja, wir nehmen unsere staatsmännische Verantwortung, unsere staatspolitische Verantwortung wahr. Wir verabschieden jetzt noch ein paar wichtige Gesetze, von denen wir glauben, dass man sie so gut machen kann. Und dann machen wir ganz in Ruhe, damit das Ganze auch ein bisschen geordnet ist, machen wir die Übergabe so, wie Olaf Scholz das vorgeschlagen hat. Wir machen im Januar die Abstimmung. Aber die wollen
das
jetzt
wäre, das
wollen
das Momentum nutzen. Das wäre eine politische Uneigennützigkeit, die, glaube ich, außer Mutter Teresa niemand aufbringen wird. Also das finde ich auch nachvollziehbar, dass er jetzt nicht irgendwie dieser weitwund geschossenen Regierung quasi den Gefallen tut, sie noch ins Ziel zu tragen. Also das, finde ich, kann wirklich keiner von ihm ernsthaft verlangen. Er wird wahrscheinlich rhetorisch so ein bisschen, genau wie du sagst, auch staatsmännische Verantwortung spielen. Aber er wird natürlich jetzt, also Olaf Scholz hat eine Lawine losgetreten, indem er den Lindner rausgeschmissen hat. Und zu glauben, er könne jetzt irgendwie bis Anfang Januar oder Mitte Januar warten, um danach sich dann im Bundestag diese Vertrauensfrage zu stellen, ich glaube, das ist utopisch. Das nimmt jetzt Dynamik auf.
Aber dann reden wir natürlich über eine unglaubliche Situation. Das ist so, verbessere mich, Vertrauensfrage. Und danach muss der Bundespräsident entscheiden, es muss eine Neuwahl geben. Und die muss innerhalb von 60 Tagen kommen. Das heißt, wir würden irgendwann im Januar wählen. Das heißt, wir hätten Weihnachten während der Wahlkampf.
Das ist Dezember, schwierig.
Adventszeit.
Ja, wahrscheinlich würde man dann die Wahl so ein bisschen Richtung 25. Januar oder so. Und dann direkt nach Weihnachten mit dem Wahlkampf beginnen. Man muss ja auch sehen, das ist eine furchtbar kraftzehrende Phase Absolut. Gewesen für alle politischen Beteiligten. Und das ist halt auch ganz gut fürs Land, dass man jetzt nicht die Wunden, die ja wirklich klaffen, noch weiter mit Salz bestreut, sondern jetzt muss es darum gehen, in einem kleinen, kurzen, prägnanten Wahlkampf die Unterschiede offenzulegen, wie man dieses Land wieder auf Spur bringen will. Und ich kann mir vorstellen, das ist jetzt nur eine Theorie, und du wirst sagen, weil ich ein Fan von Friedrich Merz bin.
Bist du ja nicht.
Seit eben weiß. Ich kann mir vorstellen, wenn Merz das gut macht, und er macht es deutlich besser, als ich erwartet hatte, wird er Richtung 37-38% laufen.
Okay.
Können wir wetten?
Nein, keine Wetten.
Ach,
und, dann aber sagst du, und dann kommt auch wieder Schwarz-Gelb ins Spiel? Nein.
Nee, das wird nicht reichen. Also die FDP muss gucken, dass sie überhaupt reinkommt. Die wird mit der 5%-Hürde kämpfen. Es wird am Ende wahrscheinlich auch mit 37 nicht reichen. Aber es wird reichen, um dann mit einer irgendwie zurechtgestutzten SPD, so ein bisschen das Hessener Modell, eine große Koalition zu machen. Und ganz ehrlich, das wäre, glaube ich, nicht die schlechteste aller Ideen.
Aber wir haben das ist so lustig, weil wir vor 4 Jahren haben wir gesagt, jetzt die Zeit der großen Koalition ist vorbei. Das ist nicht gut für dieses Land. Fortschritt wagen und so.
Das ist ja, also ich habe zur großen Koalition eine sehr differenzierte Einstellung. Mhm. In guten Zeiten ist eine große Koalition das Schlimmste, was passieren kann. Weil sie dann wirklich alle Wünsche, die sie haben, und sie haben beide sehr, sehr viele Wünsche, allen erfüllen. Das ist das Teuerste, was passieren kann, und man verliert den Fokus. Genau das haben wir gerade in diesen schlimmen 8 Jahren dann von 2013 bis 2021 erlebt. In schlechten Zeiten. Und das war 2005 bis 2009. Und jetzt muss man auch mal Frau Merkel auf die Schulter klopfen. Mhm. Per Steinbrück und gerade auch Franz Müntefering. Die haben die Reformpolitik, an der ja Gerhard Schröder noch gescheitert ist, sehr, sehr gut, sehr, sehr klug, sehr besonnen und sehr konsequent weitergeführt. Das war in meinen Augen eine der besten Regierungen, die wir in Deutschland hatten. Und ich finde es relativ charmant, dass die beiden Parteien, die das Land so richtig in die Grütze geritten haben, jetzt auch den Karren wieder rausziehen. Und das sind CDU und SPD, ohne, muss man sagen, Angela Merkel. Aber die würde wahrscheinlich auch sagen, wie ich sehe keinen Schlamm in dem stecken.
Und dann wird es interessant sein, wer dann der starke neue Mann, die starke Frau der SPD wird. Was ich interessant finde, wir reden jetzt fast 37 Minuten, aber wir sind auf der Zielgerade miteinander. Wir reden viel über die FDP, wir reden natürlich über die SPD. Man redet auch über Friedrich Merz. Und irgendwie spielen die Grünen in der ganzen Sache, obwohl Robert Habeck sich gestern gleich geäußert hat, war gestern Abend noch spät in den Tagesthemen, hat sich heute geäußert, man hört ihm gern zu, aber irgendwie hat man das Gefühl von all diesen Dingen, die Grünen haben weder im Bösen noch im Schlechten was davon, so ein bisschen wirkt es fast so, als ob es egal ist, was die jetzt dazu sagen.
Ich glaube auch, also es ist insgesamt ist keine Zeit für grüne Gedanken. Denken wir nochmal an 2021 zurück, vorm Ukraine-Krieg, war unser Top-Thema natürlich Klima.
Klar.
Auf den Straßen waren Fridays for Future und alle wussten, das ist das Thema, was die Menschen bewegt. Heute muss man schon wirklich ganz tief in die Themenlisten gucken, damit es überhaupt wieder auftaucht. Es hat sich total gedreht. Es ist quasi vom Postmaterialismus wieder zum Materialismus. Es geht um Wirtschaftsfragen, es geht um Sicherheitsfragen, es geht um innere Sicherheit. Das sind alles keine grünen Themen. Also weil ich ja gerade schon mich mit konkreten Prognosen rangewagt habe, wenn die Grünen zweistellig werden im Bund, können sie zufrieden sein.
Weil auch tatsächlich die Polarisierung jetzt anderswo verläuft. Man könnte jetzt auch sagen, interessanterweise spricht auch im Moment kaum jemand über die AfD. Der Stefan Lambi hat das gestern gesagt, ist ein gutes Konjunkturprogramm für die AfD, was gerade passiert. Da bin ich mir gar nicht so sicher, weil du hast es auch eben schön rausgestellt. Tatsächlich, glaube ich, kann es der CDU nutzen, es kann auch der FDP nutzen, es kann aber auch der SPD nutzen. Aber ich glaube, bei allen anderen wird sich da gar nicht so viel spielen. Auch Sarah Wagenknecht plötzlich raus aus dem Diskurs erstmal.
Das glaube ich auch. Also ich kann mir auch vorstellen, dass durch diese Polarisierung, das haben wir ja hier in Hamburg witzigerweise auch erlebt, da war es zwischen SPD und Grünen und die CDU landete bei 11%.
Ja.
Den dritten interessiert keiner mehr. Und am Ende, wenn es dann diesen Zweikampf gibt, Scholz versus Merz, da wird Herr Habeck auch ein Problem bekommen, also irgendwie mitzustinken.
Wobei man da ja fast schon ein bisschen Mitleid mit Olaf Scholz haben muss. Wie soll er in einem Duell, in einem Triell, wie auch immer, wie soll er da bestehen gegen Friedrich Merz? Weil Friedrich Merz, der muss ja, weißt du was, der muss ja gar nichts sagen. Der muss da nur stehen, staatsmännisch und muss sagen, tja, Herr Scholz, wie lange haben Sie nochmal regiert?
Ja, aber Herr Merz schafft es ja irgendwie eine Dreiviertelstunde wirklich rhetorisch brillant zu sein, dann haut er einen raus, der diese Dreiviertelstunde wieder wie das Kartenhaus zum Einsturz bringt. Von daher hat er auch immer noch so ein für uns Journalisten unterhaltsames Restrisiko, dass er sich selber ein Bein stellt und dann vielleicht auch in einer der Elefantenrunden oder so sich selber richtig schadet. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Er ist da schon besser geworden. Also man muss sagen, er hat in seinen Anfangsmonaten deutlich mehr Fehler gemacht. Mhm. Er ist jetzt besonnener, ruhiger, aber am Ende des Tages ist er natürlich auch keiner, genauso wenig wie Olaf Scholz, jemand, der die Menschen emotional wärmt und abholt. Aber du hast es ja vorhin selber gesagt, die Zeiten sind auch vorbei. Die Leute wollen jetzt jemand, von dem sie das Gefühl haben, der kann das Land nach vorne bringen, der kann auch so einem Trump die Stirn zeigen.
Aber das Gefühl, ich glaube tatsächlich, dass der Friedrich Merz sogar Scholz noch näher ist, als man denkt. Und der ist ja auch kein Typ wie Donald Trump oder wie andere, die Populisten sind, populistische Methoden anwenden. Aber das ist ja das, was gerade Erfolg bringt. Nun profitiert Friedrich Merz von anderen Dingen. Übrigens interessant, was du gesagt hast. Ich glaube, er profitiert am meisten davon, dass er eben nicht den Fehler gemacht hat, den auch Olaf Scholz nicht gemacht hat, nach Niederlagen in den Sack zu hauen. Also ich wüsste nicht, wo Annegret Kramp-Karrenbauer heute wäre, wenn sie nicht wegen einer vermeintlichen Nichtigkeit aus heutiger Sicht.
Das stimmt.
Und du musst als Politiker, glaube ich.
Du darfst die Nerven nicht verlieren.
Du darfst die Nerven nicht verlieren und du musst, wer weiß, als was Jens Spahn jetzt wiederkommt, wo man denkt, der ist erledigt, Jens Spahn. Als Gesundheitsminister furchtbar. Kann sein, dass das der nächste Außenminister wird. Ja, weiß ich nicht.
Weiß nicht, ob ich mir das wünschen würde, aber auf jeden Fall ist es immer wie ein Journalist, neige dazu, Leute mal ganz schnell irgendwie, also quasi abzuschreiben, im wahrsten Sinne des Wortes, aber guck dir einfach mal an, wie viel kluge Kommentatoren, also wie ich, ohne jetzt Häme, kluge Kommentatoren gesagt haben, jetzt ist Trump erledigt, als die ersten quasi Gerichtsverfahren gegen ihn liefen. Alle waren sich sicher, der Mann ist politisch tot. Jetzt ist er der nächste Präsident der USA. Von daher sollte man jeden Abgesang irgendwie dreimal gegenlesen, bevor man ihn veröffentlicht.
Abgesang ist ein gutes Stichwort. Die Karriere von Olaf Scholz ist dann, was macht der dann? Also der ist ja noch nicht 70. Er hat mal gesagt, als er 60 wurde, hat er gesagt, bis 70 habe ich noch gute politische Jahre. Das stimmt zum größten Teilen. Dann hat er eigentlich auch mal gehört, dass er sagt, zwischen 70 und 80 kann auch noch was gehen. Was macht Olaf? Der ist dann Altkanzler.
Wir können ihm ja auch eine Kolumne anbieten. Einmal in der Woche sprichst du mit ihm.
Ja.
Scholz und der Scholz-Versteher im Dialog. Nein, das weiß ich nicht. Aber ich fände es schade, weil ich halte ihn schon für einen extrem begabten Politiker. Auch jemand, der eigentlich den Mut hatte, so ein bisschen auch gegen den Strich zu bürsten. All das habe ich in dieser Ampelkoalition am Ende vermisst. Und damit hat er eigentlich, also ich habe ja mehrfach gesagt, er hätte das Zeug dazu, ein Schröder zu werden. Mhm. Schröder sieht man heute wegen der Russland-Politik kritisch, aber staatsmännisch oder staatspolitisch war das der beste Kanzler, den wir wirklich seit ganz, ganz langer Zeit gehabt haben, weil er wirklich das Land über seine eigene Partei und seine eigenen Interessen gestellt hat, was Merkel nie getan hat. Damit hat er uns wunderbare Jahre beschert. Und ich hätte mir gewünscht, dass ein Olaf Scholz, der damals eigentlich die rechte Hand vom Schröder war, da mehr Mut hat, aber offenbar hat ihn das so verschreckt, dass er für sich die Konsequenz gezogen hat, dann lieber scheitern, als wie Schröder zu scheitern. Jetzt ist er auch gescheitert, noch nicht ganz, aber wahrscheinlich. Und das Land hat davon nicht gewonnen. Bei Schröder kann man sagen, vielleicht ist Schröder am Ende gescheitert, aber das Land hat profitiert. Insofern fällt seine Bilanz besser aus.
Und man muss sagen, leider ist es auch nicht passiert, worauf man hoffen konnte aus Scholz Sicht, dass die Menschen Scholz so kennengelernt haben, wie man ihn auch kennenlernen kann, wenn man ihn länger kennt. Wenn man sich dieses Bild, diesen anderen Olaf Scholz, von dem immer viel gesprochen wird, den hat man kaum gesehen. Matthias, ich danke dir, dass du sozusagen eingesprungen bist heute. Ich muss ja jetzt auch sagen, man muss ja jetzt auch jede Folge des Scholz-Updates genießen, weil so gefühlt, wenn die Wahl im Januar ist.
Das wäre jetzt meine letzte Frage, was machst du dann?
Ist dann, soll ich sagen, dieser
das
Podcast.
Das März-Update.
Ich könnte jetzt die Geschichte erzählen, wie Friedrich Merz hier saß.
Erzähl
sie einfach. Als er dann hier saß und sich hinsetzte auf den Stuhl. Und dann sagte so, dann können wir anfangen. Wie heißen Sie nochmal? Und nochmal, er muss nicht wissen, wie ich heiße, aber er hätte 1, 2, 3 Menschen dabei, die hätte er vorher fragen können, es wäre einfach höflich gewesen. Und die Geschichten werden ja oft auch von Daniel Günther erzählt. Also wenn man auf der Suche nach einem Politiker ist, der sehr unhöflich ist, dann kann man sagen, Helmut Schmidt war es auch. Bisschen zu arrogant tatsächlich, ja. Also so.
Aber man musste nur mit ihm einer rauchen, dann war er sehr, sehr zugänglich.
Ja, aber Friedrich Merz ist, also, und das muss man sagen, ich lasse auf Olaf Scholz, ich höre mir alles jetzt an, aber eins bleibt, er ist ein höflicher Mensch gewesen, ist, ja. Auch wenn er jetzt...
Und so, auch ein Anständiger.
Genau, ein Anständiger, auch wenn er jetzt mit Friedrich Merz, ja schon mit Christian Lindner dann nicht so anständig umgegangen ist. Nächste Woche ein neues Scholz-Update, jetzt wird es ja nochmal richtig spannend, bis dahin. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.